Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend auch von mir.
Und es bewegt sich doch, und zwar schneller als gedacht, das Personalkarussell in der CDU. Nach dem geplanten Wechsel von Kanzleramtsminister Thorsten Frey an die Spitze der Bundestagsfraktion will Friedrich Merz offenbar auch größere Veränderungen im Kabinett. Zwei Würfel scheinen gefallen zu sein. Gesundheitsministerin Nina Barken, die innerhalb von nur 3 Monaten eine weitreichende Gesundheitsreform durchgesetzt hatte, sie wechselt in die zentrale Schaltstelle der Regierung ins Kanzleramt. Und ihr soll dann der bisherige Generalsekretär Carsten Linnemann folgen. Offiziell bestätigt sind beide Personalien allerdings noch nicht. Aus Berlin, Demian von Osten.
Nina Warken, 47 Jahre alt, Juristin und Mutter von 3 Kindern. Sie war die Überraschung, als Friedrich Merz vergangenes Jahr die CDU-Minister vorstellte. Warken hatte damals niemand so richtig auf dem Zettel.
Frau Präsidentin, ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Gesundheitsministerin, ohne vorher wirklich in dem Bereich gearbeitet zu haben, das gab zunächst Kritik. Doch Warken konnte sich offenbar als gute Managerin profilieren. Bei der Vorstellung der Gesundheitsreform im April dieses Jahres ist der Kanzler voll des Lobes.
Sie hat mit sehr viel Mut, mit Augenmaß, mit Ehrlichkeit, mit Empathie eine Reform vorgelegt, die beispielhaft ist für all die großen Reformen, die wir in der Koalition noch leisten wollen.
Warken ist auch seit vergangenem Jahr Vorsitzende der Frauenunion. Zu wenige Frauen im engsten Führungskreis um den Kanzler, das ist immer wieder ein Vorwurf. Mit Warken statt Thorsten Frey im Kanzleramt soll dieser Vorwurf wohl abgeschwächt werden. Frey ist als neuer Unionsfraktionschef vorgeschlagen worden. Das Gesundheitsministerium bekäme dann er, Carsten Linnemann, derzeit CDU-Generalsekretär. Schon vergangenes Jahr war Linnemann als Minister im Gespräch. Eine der wichtigsten Personen in Merz' damaligem Wahlkampfteam. Er prägte vor allem einen Satz.
Einfach mal machen.
Machen müsste er auch im neuen Job. Die für den Herbst geplante Pflegereform ist das nächste Großprojekt aus dem Gesundheitsressort. Mit den Themen hat sich Linnemann schon im Wahlkampf beschäftigt.
Ich bin mitgefahren bei einer ambulanten Pflege, weil ich mir das immer selber anschaue. 20-30% der Arbeitszeit nur am Dokumentieren. Die Pflegekraft, die muss sich mit dem Menschen beschäftigen.
Linnemann würde eine Lehrstelle im Konrad-Adenauer-Haus hinterlassen. Für seinen derzeitigen Posten als CDU-Generalsekretär ist laut Medienberichten Franziska Hoppermann eine wahrscheinliche Kandidatin. Bundeskanzler Merz will die Personalien wohl an diesem Freitag offiziell vorstellen, nachdem alle Details geklärt sind.
Und auch heute Abend weiß Markus Preis, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, bestimmt noch ein bisschen mehr. Markus, vor gut einer Woche hat Jens Spahn und seine Familie per Foto vorgestellt. Am Samstag ist er zurückgetreten. Wie ist die Operation Nachfolge bisher aus deiner Sicht gelaufen?
Naja, wir erinnern uns, der Fall Spahn, der wurde ja als eine Gefahr für die Glaubwürdigkeit der ganzen Union gesehen. Und dass dieses Problem dann gerade mal 48 Stunden später mit Spahns Rücktritt schon entschärft war, das hat der Kanzler aus meiner Sicht schon als Zeichen seiner eigenen Führungsstärke und Entschlossenheit auch gewertet. Er hat dann einen guten, zügigen, koordinierten Prozess angekündigt für die Nachfolge. Und das muss man dann spätestens heute sagen, das hat dann doch nicht ganz so reibungslos geklappt. Wir hören, dass die gehandelten Namen in dieser Woche immer wieder sich auch geändert haben und dass es auch keine Diskretion gab, um wirklich in Ruhe ein großes Personaltableau zu entwerfen. Erst sickerte der Name Thorsten Frey durch, den Markus Söder dann auch noch als Vorschlag von Friedrich Merz bezeichnet hat und sich so ein bisschen distanziert hat, obwohl ja eigentlich beide gemeinsam diesen Vorschlag machen müssen. Und dann heute eben wieder durchgesickert die Namen Warken und Linnemann. Und morgen wird es womöglich nochmal zusätzliche Veränderungen geben. Also ich weiß, hinter den Kulissen sorgt das jetzt auch für ziemlichen Ärger.
Zu den beiden Namen Nina Warken hat er gelobt, haben wir gerade gehört. Aber warum Carsten Linnemann? Ist der, abgesehen von dieser Szene, gerade im Wahlkampf schon mal als Gesundheitspolitiker aufgefallen?
Naja, wenn man es positiv sehen will, ein fachfremder Start, ein bisschen frischer Blick auf die Themen, das kann ja manchmal auch ein Vorteil sein. Fakt ist, in dieser Regierung ist es die Regel. Wir haben es im Beitrag gesehen, das galt für Nina Warken, als sie Gesundheitsministerin wurde, Lars Klingbeil war auch kein Finanzpolitiker und selbst Friedrich Merz hatte ja keinerlei Regierungserfahrung. Jetzt also Carsten Dinnemann im Gesundheitsministerium. Er hat dann eine richtige Großbaustelle zu verantworten. Nina Wagen hat zwar schon ein Sparpaket verabschiedet, damit die Beiträge zum Jahreswechsel nicht steigen. Lindemann, der muss jetzt aber im nächsten Schritt richtig ran an die Strukturen, damit das System überhaupt dauerhaft bezahlbar bleibt, vor allem bei der Pflege. Und dabei wird nicht nur interessant, ob er sich das Fachwissen dafür drauf schafft, sondern auch, wie sich seine neuen Aufgaben sozusagen mit dem Politikertypus Carsten Lindemann vertragen. Lindemann, der gilt ja als klar wirtschaftsliberal, jemand, der auf den Markt setzen will, auf Effizienz. Und da muss man sehen, wie er dann agiert in einem Bereich, wo es eben für Patienten und Angehörige um Krankheit geht, um Pflege und eben auch oft sehr schwierige Lebenslagen.
Sind wir gespannt, Markus, so auf, wie auf die weiteren Entwicklungen morgen. Danke, guten Abend nach Berlin. Der Konflikt im Nahen Osten hat sich in der vergangenen Nacht gleich an zwei Stellen weiter hochgeschaukelt. Und an beiden Orten geht es um die freie Durchfahrt für Schiffe mit Öl, das die halbe Welt braucht. Im Roten Meer haben die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen mindestens einen saudi-arabischen Tanker beschossen. Sie drohen, die Straße von Bab al-Mandab zu blockieren, durch die der größte Teil der Ölexporte von Saudi-Arabien fließt. Und weiter östlich geht es um die Kontrolle über die Straße von Hormuz am Persischen Golf. Iran und USA ringen darum. Die haben in der vergangenen Nacht zum ersten Mal seit Ende der Waffenruhe wieder strategische Langstreckenbomber eingesetzt. Die Märkte haben reagiert. Der Ölpreis stieg heute wieder über 100 US-Dollar pro Fass. Das ist der höchste Stand seit Anfang Juni. Über die Lage in der Region Simon Riesche.
Seit Jahren Houthi-Milizionäre auf Patrouille in der Meerenge von Bab al-Mandab. Geht es nach ihnen, dann soll der altehrwürdige Name der Wasserstraße wieder für Feinde zum Programm werden. Bab al-Mandab, das bedeutet auf Arabisch Tor der Tränen. In der vergangenen Nacht Angriffe auf diesen und offenbar noch einen weiteren saudischen Öltanker. Die Operation wurde mit mehreren ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen durchgeführt. Die Schläge trafen ihre Ziele präzise und lösten auf beiden Schiffen große Brände aus. Der Dank gilt Gott und seiner Unterstützung. Es ist eine Eskalation mit Ansage. Zu Beginn dieser Woche hatten die Houthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt. Jetzt machen sie ernst. Mit den Saudis sind die Houthi schon lange verfeindet. Jahrelang gab es Krieg, seit 2022 herrscht eigentlich Waffenruhe, doch zuletzt flammte der Konflikt wieder auf. Mächtiger Verbündeter der Houthi ist Iran, das Land, das sich seit Monaten mit den USA im Krieg befindet. Hat Teheran die aktuelle Eskalation den Houthi befohlen, um von einer zweiten Front zu profitieren? Nein, sagt zumindest ein Houthi-Minister im ARD-Interview. Natürlich, mit der Islamischen Republik Iran zusammen bilden wir eine Achse des Widerstandes und deswegen verfolgen wir auch gemeinsame Ziele und es gibt Koordination. Aber die Entscheidung, Bab al-Mandab zu schließen, das ist unsere souveräne jemenitische Entscheidung. Die Folgen der Entscheidung noch gar nicht richtig absehbar. Für die saudische Ölexportwirtschaft und damit auch die Energieversorgung vieler Teile der Welt bedeutet die Situation eine neue Belastung. Neben den andauernden Blockadeversuchen der Straße von Hormuz vor der iranischen Küste könnte eine weitere Sackgasse in der Region, im Roten Meer, schnell zu einem noch größeren Problem werden, sagen Experten. Risikobereitere Reedereien werden möglicherweise weiterhin durch die Bab al-Mandab-Straße fahren. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass viele Transporte nach Norden durch den Suezkanal umgeleitet werden. Das führt dann aber dazu, dass sich die Zeiten für Energielieferungen nach Asien erheblich verlängern. Und das lässt Kosten und Preise steigen. Der Ölpreis heute mit den aktuellen Spannungen erstmals seit Ende Mai wieder über 100 Dollar. Und die Kampfhandlungen zwischen Iran und den USA scheinen sich sogar weiter zu verschärfen. In den vergangenen 24 Stunden wieder US-Angriffe auf Ziele im Iran, aber auch iranische Angriffe in Richtung arabischer Golfstaaten. US-Außenminister Rubio, heute unterwegs in Fernost, kritisiert Irans Führung scharf. Das Problem mit Iran ist, dass jedes Mal, wenn sie einen Deal mit uns machen, ihn entweder brechen oder Veränderungen wollen. Sie scheinen also noch nicht bereit für einen Deal zu sein. Deswegen werden sie einen hohen Preis bezahlen und der wird jede Nacht höher und höher und höher. Ähnliche Drohungen heute auch von US-Präsident Trump. Iran und die Houthi müssten mit einer, Zitat, militärischen Bestrafung rechnen, sollten die Attacken weitergehen. Offenbar lassen die USA bereits weitere Kampfflugzeuge und Spezialkräfte in die Region verlegen. Die Lage spitzt sich also weiter zu. Nicht nur an Jemens Meerenge, dem Tor der Tränen.
Wir analysieren das mit Ramin Sina in unserem Studio in Kairo und mit Sarah Schmidt in Washington. Ramin, schauen wir zunächst auf den Krisenherd Rotes Meer. Das war mindestens ein Warnschuss der Houthi. Kann Trump sie mit seinen Drohungen zurückhalten oder steuern wir da auf eine Seeblockade zu?
Also es wäre sehr untypisch für die Houthi, wenn sie sich jetzt von einer Drohung über Angriffe auf den Jemen von Donald Trump einschüchtern lassen würden. So haben wir sie in den vergangenen Jahren nicht erlebt. Es hat ja weit mehr als Drohungen gegeben in den vergangenen Jahren. Angriffswellen von den USA, von Großbritannien, von Israel und allen voran von Saudi-Arabien auf die Houthi im Jemen. Und trotz der ganzen Bomben, trotz der ganzen Raketen wurden sie militärisch nie so entscheidend geschwächt. Sie haben seit mittlerweile 12 Jahren die Kontrolle in der bergigen Region im Norden des Jemen, inklusive Hauptstadt Sanaa. Und sie kontrollieren auch einen richtig langen Küstenstreifen im Jemen. Sie sind in der vergangenen Nacht jetzt erst so richtig eingestiegen in diesen Krieg, in diesen größeren Krieg in der Region, der ja auch den Iran involviert. Und das ist für den Iran, ob gewollt oder nicht gewollt, sicherlich schon eine Trumpfkarte, wenn einer ihrer Verbündeten jetzt ein zweites Gewässer nach dem Persischen Golf, jetzt also auch noch Teile des Roten Meers, zu einer Kriegszone erklärt. Das sind keine guten Aussichten für die saudischen Ölexporte. Denn wenn die Houthis wirklich durchziehen mit ihrer Seeblockade, dann müssen die saudischen Tanker immer nach Norden, Richtung Suezkanal, einmal durchs Mittelmeer, einmal rund um Afrika. Das ist ein ganz schön weiter Weg und da dürfte der Ölpreis dann wahrscheinlich weiter steigen.
Dann schauen wir noch kurz auf den anderen Herd, auf den Golf. Seit 12 Nächten Angriffe, Gegenangriffe. Ist das noch kontrolliert oder ist das schon außer Kontrolle?
Also wir sind sicherlich nicht in einer Situation wie im März, wie im April. Ich habe das Gefühl, es ist aktuell noch so Schlag gegen Schlag. Gestern haben die Amerikaner einen Grenzübergang zwischen Iran und Irak attackiert. Heute die Iraner einen Grenzübergang zwischen Irak und Kuwait und damit gezeigt, was ihr könnt. Das können wir auch. Die Entwicklungen der letzten Tage sind nicht positiv, aber das haben wir in den vergangenen Monaten und Wochen immer wieder erlebt. Es gibt so viele Wendungen und Wirrungen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es doch wieder eine Waffenruhe gibt.
Mhm. Danke, Ramin. Sarah, die Perspektive aus Washington. Ramin sagt, das sind noch gezielte Schläge der Iraner. Wie stellt sich das aus der Sicht der Amerikaner dar?
Ja, das ultimative Ziel der Amerikaner ist ja, das iranische Atomprogramm zu vernichten, dafür zu sorgen, dass die Öltanker weiterfahren können und dass der Krieg zu Ende geht. Das Problem für Donald Trump und seine Regierung ist, nichts, was sie bisher versucht haben, funktioniert. Auf diplomatischem Wege hat es nicht geklappt. Es gab ja eine Feuerpause, das ist passé und Donald Trump musste heute einräumen, die Iraner sind noch nicht so weit für einen Deal. Die Militärschläge, die funktionieren ja nicht so richtig. Heute hat Trump, wir haben es ja eben auch schon gehört, in einem US-Medium gedroht, dass er darüber nachdenkt, noch viel massivere Schläge durchzuführen. Aber offenbar zögert er da noch, denn das könnte einen hohen politischen Preis für ihn haben. Der Krieg ist maximal unbeliebt in den USA und hier stehen ja im Herbst die Zwischenwahlen an. Ja, und insofern steckt Donald Trump da in einer echten Zwickmühle.
Und dann kam heute noch die Nachricht dazu, dass die USA mit den Saudi-Arabiern in der vergangenen Nacht einen Deal über friedliche Nutzung von Atomenergie abgeschlossen haben. Und im Laufe des Tages hat Trump offenbar wieder eine Bedingung geknüpft. Wie ordnet man das ein?
Ja, die große Frage ist, steht der Deal jetzt schon auf der Kippe? Und das könnte relativ realistisch sein, denn Donald Trump fordert, dass die Saudis den Abraham-Abkommen beitreten. Das sind 6 Jahre alte Abkommen, die er mit verhandelt hatte und die dazu beigetragen haben, dass sich die Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten normalisieren. Saudi-Arabien gehört bisher nicht dazu. Die Pressesprecherin von Donald Trump wurde heute gefragt, ob Donald Trump denn jetzt mit der saudischen Führung über diese mutmaßlich neuen Forderungen schon gesprochen hat. Und da hat sie gesagt, nein. Und da ist die Frage jetzt eben, was machen die Saudis? Und Donald Trump hat gesagt, wenn sie nicht unterzeichnen, oder so sagt das seine Pressesprecherin, dann ist der Deal wieder abgesagt. Und somit ist das jetzt wirklich ein Deal auf sehr wackeligen Füßen.
Danke, Sarah, nach Washington. Waldbrände in Südeuropa sind nichts Ungewöhnliches, sie gehören zum Kreislauf der Natur. Aber über viele Jahre breiteten sie sich erst Ende August aus, wenn die Böden nach einem heißen Sommer so richtig durchgetrocknet sind. Mit dem veränderten Klima kommt die Hitze früher im Jahr und mit ihr auch das Feuer. Wie hier in Spanien verwüstet es Zehntausende Hektar Wald, es frisst sich an Dörfer und Städte heran, auf Sizilien brennt es und besonders betroffen ist der Südwesten Frankreichs, wo nicht nur Einheimische fliehen müssen vor dem Feuer, sondern auch tausende Touristen. Michael Strempel.
Bilder aus einem brennenden Inferno. Die ausgetrockneten Wälder bei Le Porche nahe der französischen Atlantikküste seit gestern lichterloh in Flammen. Rund 700 Feuerwehrleute sind in dem Gebiet bei Bordeaux ununterbrochen im Einsatz, doch bislang haben sie die Brände nicht unter Kontrolle. Schon die ganze Nacht wüten die Feuer weithin sichtbar. Die Spuren zeigen sich heute Morgen. Auch einige Häuser fallen den Flammen zum Opfer. 20.000 Menschen müssen ihre Unterkünfte verlassen. Für viele ist es ein Schock. Es ist der Horror, rund um die Uhr der Horror. Wir haben das alles vor 4 Jahren schon erlebt und jetzt wieder. Alles geht in Flammen auf. Hier ist doch unser Zuhause. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Nachbarn haben bei uns Schutz gesucht. Wir sind verzweifelt. Das ist nicht normal. Die Region ist bei Touristen beliebt, vor allem bei Campern. 9 Campingplätze mussten bereits geräumt werden. Fast 9.000 Urlauber sind betroffen. Wer nicht gleich abreisen kann, wird in Notunterkünften untergebracht. Alle, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, haben die Räder auf dem Campingplatz zurückgelassen. Ich bin zu Fuß hergekommen. Auch im Nachbarland Spanien brennt es. Guardia Civil verlassen sie ihre Häuser, schallt es gestern Abend durch die Straßen von Villa del Prado im Westen von Madrid. Von jetzt auf gleich müssen die Einwohner raus. Dramatische Szenen, die sich derzeit an vielen Orten in Spanien abspielen. Fast schon täglich entzündet sich irgendwo ein Feuer. Dieses brennt bereits seit einer Woche in der Region Guadalajara. Nach Norden breiten sich die Brände weiter aus. Einer der Gründe: immer weniger Menschen leben auf dem Land. Die Natur überwuchert die verlassenen Flächen. Diese Vegetation trocknet durch den Klimawandel aus und so kann sie mit großer Intensität brennen. Der Klimawandel führt dazu, dass viele Ökosysteme sich verändern und anfällig für Brände werden. Die Phänomene in Spanien und Frankreich ähneln sich. Der Klimawandel wird zum Brandbeschleuniger und die Feuerwehr kommt selbst mit gewaltigen Mitteln nicht hinterher.
Im Brandgebiet in Südfrankreich in der Nähe von Bordeaux beobachtet Kai Rienecker für uns die Lage. Kai, du bist am Becken von Arcachon in der Nähe einer Notunterkunft. Was erlebst du heute Abend?
Ja, ich sehe hier viele Menschen, die heute noch im Laufe des Tages evakuiert wurden. Und man kann hier insgesamt ein sehr beklommenes Gefühl wahrnehmen. Die Leute sind zwar hier in Sicherheit gebracht worden, aber sie schauen immer wieder hoch zum Himmel. Jetzt bei der Dunkelheit sind die Wolken natürlich kaum mehr zu sehen, aber den ganzen Tag über waren sie deutlich zu sehen. Teilweise sieht man auch die Flammen fast noch, die roten Feuerballe im Hintergrund. Und es ist ja auch so, dass viele von denen, die hier sind, die sind teilweise von den Campingplätzen evakuiert worden, aber auch von zu Hause sind sie hierher gebracht worden. Sie haben ihre Tiere mitgebracht und sie sind natürlich jetzt in banger Erwartung, wie das mit dem Feuer hier weitergeht, das ja immer noch nicht unter Kontrolle ist.
Und es ist nicht der einzige Brandherd, sondern es gibt einige im Süden Frankreichs. Wie sind die Feuerwehren dafür aufgestellt?
Ja, im Großen und Ganzen hat Frankreich ja schon sehr viel Erfahrung mit Waldbränden aus vielen Jahrzehnten. Auch hier sind jetzt in kurzer Zeit innerhalb von 1,5 Tagen 700 Feuerwehrleute untergebracht worden, die hier beim Brand gerade bei der Bekämpfung sind. Es gibt auch Löschfahrzeuge, die im Einsatz sind und trotzdem gelingt es ihnen nicht, diesen Brand in den Griff zu kriegen. Das liegt einfach daran, dass wir es hier mit einer neuen Dimension von Bränden zu tun haben. Hier an diesem Ort hat es seit 2 Monaten nicht mehr geregnet, haben mir die Anwohner gesagt. Und da beginnt es natürlich eine Situation zu sein, wenn dann noch wie im Moment rund 40 Brände insgesamt in Frankreich parallel sind, dann gerät auch eine solche Berufsfeuerwehr, die gut geschult ist, an ihre Grenzen hier in Frankreich.
Kai Rienecker, danke und alles Gute. Ganz vorn in der ARD-Mediathek finden Sie übrigens auch unsere Wissensdoku aus der Asche. Darin erklären Forscher, was nach dem Waldbrand in der Natur passiert. Große Flüsse wie der Rhein führen mit ihrem Wasser auch ungeheure Mengen von Energie mit in Form von Wärme. Egal ob bei Niedrigwasser wie gerade oder bei normalem Pegel. Wenn man es klug anstellt, dann lassen sich damit ganze Städte heizen. Flusswärmepumpen gibt es schon seit fast 100 Jahren, aber lange waren Gas und Kohle billig, da lohnten sie sich nicht. Jetzt setzen in Deutschland viele Gemeinden auf Fernwärme und klimaschonende Erzeugung und deshalb entstehen gerade einige moderne Flusswärmepumpen. In Köln soll es eine der größten Europas werden, die im tiefsten Winter 50.000 Wohnungen heizen kann. David Zajons.
Ein ganzer Tross von Menschen wollte sich heute in Köln eine Wärmepumpe anschauen, die es noch gar nicht gibt. Angeführt von der Bundeswirtschaftsministerin, die kommt ins Schwärmen, wenn sie über den Rhein und sein Wasser spricht.
Der Rhein ist, glaube ich, alles andere als nur ein Fluss. Er ist Legende und er ist Kulturgut, aber er ist auch Lebensader. Und jetzt wird er zur Heizung. Ab 2028 und das für 50.000 Haushalte.
Die Kölner Flusswasserwärmepumpe könnte, zumindest zeitweise, die größte in Europa werden. Das Wasser dafür kommt aus diesem Hafenbecken. 5 Grad Celsius Temperatur des Rheinwassers reichen bereits aus. In der Wärmepumpe wird das dort zirkulierende Wasser in mehreren Prozessschritten erhitzt. Dafür wird auch Strom gebraucht. Am Ende fließt eine Nutztemperatur von bis zu 110 Grad ins Fernwärmenetz. Das Flusswasser hingegen kommt wieder zurück in den Rhein. Es ist dann um einige Grad kühler als am Anfang. Die geplante Flusswasserwärmepumpe reicht aber nicht aus. Gleich neben dem Bauplatz steht ein Gaskraftwerk, mit dem auch weiterhin Strom und Wärme erzeugt werden sollen.
Mit der Inbetriebnahme der Wärmepumpe werden 30% des Fernwärmeabsatzes im Innenstadtnetz, in der Kölner Innenstadt, aus der Wärmepumpe kommen. 70% noch aus dem Gaskraftwerk.
Diesen Anteil will der Energieversorger später durch den Bau einer weiteren Rheinwasserwärmepumpe erhöhen. In einigen Städten sind kleinere Anlagen schon in Betrieb, so wie hier in Mannheim. Das Potenzial der Technologie sei sehr groß, sagt Umweltökonom Andreas Löschel. Aber nicht überall in Deutschland können Flusswasserwärmepumpen sinnvoll eingesetzt werden. Dafür werde Infrastruktur gebraucht.
Also Fernwärmenetze gibt es ja insbesondere in dicht besiedelten Gebieten und bei Industrieansiedlungen. Dort wird es besonders wirtschaftlich sein zu investieren, also an großen Flüssen mit großen Städten und eben oft auch dort, wo früher ein fossiles Kraftwerk stand.
In Köln steht das fossile Gaskraftwerk noch. Perspektivisch soll es mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, weiß auch die Ministerin.
Wenn wir über Energiewende sprechen, meinen wir häufig die Stromwende. Aber die Wärmewende ist ungleich komplexer und kapitalintensiver.
Wie kapitalintensiv, das zeigt sich in Köln. 280 Millionen Euro kostet das Megaprojekt. 100 Millionen davon kommen vom Bund und der EU. Die neue Wärmepumpe soll ab übernächstem Jahr dazu beitragen, die Fernwärmepreise langfristig stabil zu halten, so der Kölner Energieversorger.
Und wir kommen zu den weiteren Nachrichten des Tages und die hat Julia Niharika.
Ja, wie viel Zeit muss der Bundestag haben, um über ein Gesetz zu beraten? Über diese Frage hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Anlass liegt schon 3 Jahre zurück. Änderungen zum damaligen Heizungsgesetz der Ampelregierung wurden so kurzfristig eingebracht, dass ein Unionsabgeordneter dagegen in Karlsruhe klagte und vorläufig Recht bekam. Die Abstimmung wurde verschoben, doch heute entschied das Gericht, seine Rechte als Abgeordneter wurden nicht beeinträchtigt.
Ihm ging alles zu schnell, Thomas Heilmann, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU. Er findet, wenn neue Gesetze erlassen werden, brauchen die Abgeordneten mehr Zeit.
Ich kann als langjähriger Bundestagsabgeordneter sagen, sehr oft wissen auch die Abgeordneten der Regierungsmehrheit nicht genau, worüber sie überhaupt abstimmen.
Im Sommer vor 3 Jahren diskutierte die damalige Ampelregierung lange über die genaue Umsetzung des sogenannten Heizungsgesetzes. Als man sich endlich geeinigt hatte, sollte es innerhalb weniger Tage zur abschließenden Abstimmung kommen. Heilmann klagte gegen das hohe Tempo und Karlsruhe veranlasste im Eilverfahren eine Verschiebung der Abstimmung. Nach intensiver Prüfung sagt das Gericht im abschließenden Urteil jetzt aber, es wurden keine Abgeordnetenrechte verletzt.
Die Verfassung setzt der Beschleunigung von Gesetzgebungsverfahren eine Grenze. aber nicht im Sinne eines bezifferten Tempolimits.
Grundsätzlich entscheidet der Bundestag selbst, wie das Gesetzgebungsverfahren ablaufe. Karlsruhe greift nur ein, wenn ein Austausch von Argumenten gar nicht mehr möglich ist, wenn die inhaltliche Auseinandersetzung abgeschnitten wird. Das sei beim Heizungsgesetz aber nicht der Fall gewesen, so das Gericht.
Die EU hat gegen den Internetkonzern Google eine Strafe von 890 Millionen Euro verhängt. Dabei geht es laut EU um zwei Wettbewerbsverstöße. Zum einen habe Google bei den Antworten auf Suchanfragen seine eigenen Dienste optisch hervorgehoben oder voreingestellt. Zum anderen habe der Konzern App-Entwicklern verboten, im App Store von Smartphones darauf hinzuweisen, dass es auf anderen Plattformen günstigere Angebote gibt. Google kritisierte die Entscheidung und prüft, in Berufung zu gehen. Im bayerischen Regensburg hat ein 20-jähriger Mann andere Personen mit einem Messer in einer Bankfiliale angegriffen. Zu den Hintergründen der Tat ist noch wenig bekannt. Es handele sich laut Polizei ersten Angaben nach um einen Einzeltäter. Dieser konnte von Spezialeinheiten festgenommen werden. Ein Mensch starb im Krankenhaus an den schweren Verletzungen durch den Angreifer.
Auf dem Land gibt er den Ton an, der Traktor. Gelegentlich im Konzert mit Hühnern, Schweinen, Kühen. Diese traditionelle Klangkulisse des Alltags wird in den Sommermonaten mittlerweile in vielen Dörfern ergänzt um virtuose Melodien. Hochrangige Orchester und Chöre zieht es aus ihren Konzerthäusern in der Stadt raus aufs Land. Das stößt auf großes Interesse, wenn sie da sind, und hält noch lange nach, wenn sie weg sind. Aus der Begeisterung für die Musik entstehen dann oft neue Chöre und kleine Ensembles. Griet van Petersdorf war mittendrin in Groß-Pankow im nordwestlichen Brandenburg.
Da ist eine alte Scheune, das Deutsche Symphonieorchester und sein weltberühmter Dirigent Kazuki Yamada. Und der fühlt sich ausgerechnet hier heimisch. Ich bin in Japan geboren, in der Nähe von Tokio, aber auf der ländlichen Seite. Und ich spüre hier dasselbe, der weite Himmel, die große, ruhige Atmosphäre. Der Vierseithof war einst Teil der LPG. Nun heißt er Kulturfarm. Da, wo früher Landmaschinen standen, ziehen heute Violine, Posaune und Horn ein. Der Höhepunkt des Kulturfestivals in Groß-Pankow. Das Deutsche Symphonieorchester ist auf dem Heimweg von Norden nach Berlin und stoppt nun hier mit Mozart und Tschaikowski.
Da ist eine Scheune und da werden wir jetzt ein Konzert spielen. Da kommen die zwei Welten auf sich, die nicht gerade von dem ersten Blick zusammenpassen, aber vielleicht klappt es doch ganz toll.
Herzlich willkommen, liebes Publikum, hier in Groß-Pankow.
Dass er, Clemens Seemann, das geschafft hat, das Orchester hierher zu bekommen, ein echter Coup. Und das passt zu seiner Vision. Groß-Pankow soll ein kulturelles Zentrum des Nordens werden, eine Kulturakademie. Der Klang in der Scheune bemerkenswert gut. Aber die Musiker übernachten hier nicht und das soll sich ändern. Im Gutshaus in Groß-Pankow war einst eine ambulante Augenklinik. Jetzt aber sollen hier ganze Orchester wohnen und proben.
Wir haben hier auf der Etage jetzt knapp die Möglichkeit, 30 Musikerinnen irgendwie unterzubringen. Unten haben wir noch ein bisschen größere so Schlafsäle, da sind dann so 7, 8 in einem Zimmer. Und oben haben wir noch ein bisschen hochwertigere Wohnungen, dann auch für Dirigentinnen, Solistinnen.
Bernhard von Barsewisch gehört das Gutshaus. Kultur hier? Ihm gefällt das sehr. Seinen Verwandten, der Familie zu Putlitz, auch. Sie haben mit Clemens Seemann einen Förderverein gegründet, auch um Fördermittel einzutreiben. Das alte Gästehaus wird auch eine künftige Herberge für Musiker. Handwerker verdienen hier gerade gutes Geld.
Jeder Euro, den unser Projekt bekommt, schafft es schneller, noch mehr Euro in die Prignitz zu bringen.
Ganz Groß-Pankow ist überzeugt, Musik unsere Zukunft? Nicht ganz. Es gab schon Beschwerden wegen Ruhestörung. Aber die meisten tragen es mit. Man kann ja auch mitmachen. Seit 2 Jahren gibt es einen Chor in Groß-Pankow. Nun wird geübt. Heidi Hallweg singt Sopran, Schwiegertochter Anne Kröger singt Alt in der Prignitz zwischen Berlin und Hamburg.
Das gab mal den Satz, hier ist das Zentrum vom Nichts.
Und das kann man jetzt wahrhaftig nicht sagen. Denn jetzt ist hier das Zentrum der Kultur in unserer Gemeinde Groß-Pankow.
Probe ist heute in der alten Gastwirtschaft. Der Groß-Pank-Chor ist in kurzer Zeit eine stattliche Gruppe geworden. Dirigent ist Michael Riedl. Er leitet auch das junge Ensemble Berlin, ist aber mit seiner Familie in die Prignitz gezogen.
Also wir versuchen wirklich so viele Menschen wie möglich auch aus den Großstädten aufs Land zu locken.
Das Festival. Letztes Jahr dauerte es 3 Tage, jetzt waren es schon 9. Das ist lang und es wird immer beliebter. Im Programm ist alles dabei. Der heimische Chor, diverse andere Künstler, bis zu den Symphonikern aus Berlin. Hier klingt es eben einfach gut.
Und wir haben noch was Erfreuliches. In Hannover weht ein kleiner Hauch von Olympia durch die Stadt. Bis Sonntag werden in 24 Sportarten Medaillen vergeben, allerdings nur an deutsche Sportlerinnen und Sportler. Bei den Finals geht es um 143 deutsche Meistertitel in traditionellen Disziplinen wie Kanu, Schwimmen oder Gewichtheben und weniger bekannten Wettbewerben wie dem Speedklettern oder dem Coastal Rowing, das ist eine Wildwasservariante des Ruderns. Die Finals gibt es zwar erst seit 2019, aber sie haben schon große Anziehungskraft entwickelt. Patrick Halatsch.
Prall gefüllt der Opernplatz in Hannover, denn dort geht's hoch hinaus. Die 17 Meter hohe Speedkletterwand kommt erst morgen zum Einsatz, die Stabhochsprunganlage schon heute. Der Wettbewerb der Überflieger, spektakulär und populär ausgelagert von der restlichen Leichtathletik, die in Wattenscheid stattfindet. Favorit Bokandalita Beere scheint das ungewohnte Terrain nicht zu liegen. Raus mit einem Salto Nullo. Am höchsten fliegt Marek Metzger, 5,40 Meter. Der Athlet vom TSV Grefeling ist völlig überraschend neuer deutscher Meister. 1,5 Kilometer weiter südlich auf dem Maschsee suchen die Kanuten und Ruderer ihre Besten. Im Parallelsprint gewinnt Maike Jakob Gold vor Carlotta Loske. Alter schützt vor Leistung nicht. Eigentlich war Andreas Tober schon Turnrentner. Für das Heimspiel in Hannover hat sich der 35-Jährige nochmal zum Comeback gequält. Mit Erfolg. Im Mehrkampf überzeugt der zweimalige EM-Silbermedaillengewinner, der seit einem Jahr Vollzeit als Trainer arbeitet, an allen 6 Geräten. Bronze in der Heimatstadt im letzten Mehrkampf seiner Karriere.
Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin einfach sprachlos und sehr, sehr, sehr dankbar, dass das hier zu Hause bei mir in Hannover nochmal funktioniert hat.
Gold geht an Radomir Stelmach. Der gebürtige Ukrainer krönt seinen außergewöhnlichen Weg. Nur 5 Monate nach seiner Einbürgerung darf sich der 20-Jährige deutscher Mehrkampfmeister nennen. Sie ist nicht mehr einzufangen. Beim Stand von 7:7 im 7er Rugby-Finale der Frauen läuft Katharina Epp allen davon, sichert ihrer Mannschaft die entscheidenden Punkte. Die Lokalmatadorinnen von Germania List bezwingen im Finale SC Neuenheim mit 12:7. Hannover ist einfach eine Rugbystadt.
Wirklich nicht in Worte zu fassen. Das war unser größter Traum nach Dresden. Letztem Jahr, als wir erfahren haben, dass es in Hannover ist, waren wir schon aufgeregt. Also wir sind jetzt seit einem Jahr aufgeregt und jetzt haben wir es nach Hause gebracht. Das ist nicht in Worte zu fassen.
Die Finals in Hannover, schon der erste von 4 Wettkampftagen, ein voller Erfolg.
Von den Finals zu unserem Finale, das, Carsten, gestaltest du mit dem Wetter. Wie wird's?
Wir werfen gleich einen Blick auf die weiteren Aussichten. Es wird eher sommerlich. Aber zuerst werfen wir auch wir einen Blick in den Südwesten Frankreichs. Denn wir sehen etwas, was wir so noch nie gesehen haben. Das sind die Regenradarbilder des Radargerätes von Bordeaux. Hier die Stadt, was wir hier so bunt sehen, das sind die ganzen Häuser der Stadt. Und hier sehen wir die Rauchfahnen dieser großen Waldbrände auf dem Regenradar, weil die Rauchfahnen so immens dicht sind. Und heute im Verlauf des Nachmittags hat sich südlich von diesem ersten großen Waldbrand noch ein zweiter gebildet. Auch am heutigen Tag wurde übrigens eine wissenschaftliche aktuelle Studie veröffentlicht, die den Zusammenhang herstellt zwischen dem Klimawandel und der extremen Trockenheit als Grundlage für die Ausbreitung dieser Waldbrände im Westen Europas. Das Interessante ist, dass der Winter unglaublich nass war. Januar, Februar brachte dort so viel Regen wie noch nie, die Bodenfeuchte so hoch wie noch nie. Aktuell ist der Boden so trocken wie noch nie. Die Ursache und der Grund wird benannt. Es sind die immensen Hitzewellen der letzten Wochen gewesen mit den Rekordtemperaturen. Dadurch war die Verdunstung über die Pflanzen deutlich stärker als ohne diese hohen Temperaturen. Der Zusammenhang mit dem Klimawandel: in einer heutigen Welt, die 1,4 Grad wärmer ist, hat die Wahrscheinlichkeit für eine solch starke Austrocknung der Böden um den Faktor 80 zugenommen. Von Frankreich und diesem Thema zurück zu unser Deutschland. Das Wetter in den nächsten 24 Stunden wenig spektakulär. Im Norden ziehen morgen im Verlauf des Tages ein paar dichtere Wolkenfelder durch. In der Mitte und im Süden bleibt es ziemlich sonnig. Die Temperaturen heute Nacht 5 bis 16 Grad. Tagsüber in der Nordhälfte 19 bis 25 Grad. Im Südwesten 26 bis 30 Grad. Sommerlich mit viel Sonnenschein und Temperaturen von 28 bis 34 Grad geht es am Samstag weiter. Nur wenige Schauer und Gewitter ganz im Süden. Am Sonntag dann Schauer und auch Regen, Schauer und Gewitter auch in der Nordhälfte. Immerhin ein bisschen Regen.
Danke dir, Carsten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit viel Talk und etwas heiterem Gesang.
Tja, und dazu empfängt gleich Ina Müller ihre Gäste.
Und morgen begrüßt sie hier Julian Jarika und wir sagen
tschüss
und lassen Sie sich's gut gehen.
Bis morgen.